Pausengong, der Bildungspodcast der KEG Bayern mit Pfarrer Rainer Maria Schießler.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pausengong. Wir befinden uns heute wieder in unserem Podcast-Studio hier im Michaelsbund. Ganz herzlich begrüßen möchte ich im Namen der KEG heute unseren Gast, Herrn Martin Wunsch. Sie sind Amtschef des Kultusministeriums. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr, dass ich heute da sein darf.
Unser geistlicher Beirat, Rainer Maria Schießler, ist natürlich auch wieder dabei, um uns mit geistlichen Impulsen zu unterstützen.
Ja, wenn es geht, aber vor allem, weil ich endlich meinen Amtschef kennenlernen will. Ich kenne bisher nur eine Amtschefin, wie im Ordinariat, wir haben eine Amtschefin. Ja. Da ist der Posten des Generalvikars, ist ja aufgeteilt worden. Ich habe bis heute noch nicht kapiert, wie man sowas aufteilt. Jetzt bin ich gespannt, weil mir ist der Begriff völlig neu, Amtschef. Ich würde mir in so einer Behörde würde mir erwarten, Regierungsrat, Oberregierungsrat. Mein Papa war Oberpostdirektor. Solche Titel, die kenne ich, gell? Aber Amtschef, was bin ich da als Pfarrer? Also da ist sehr viel Aufklärungsbedarf.
Herr Wunsch, zur Eingangsfrage, wie wird man Amtschef?
Ja, wie wird man Amtschef? Also ich habe schon eine gewisse längere Laufbahn im Ministerium hinter mir und wie man sich vorstellen kann, muss man einige Schritte gehen und ein bisschen Erfahrung im Kultusministerium haben, bis man Amtschef werden kann und hierzu ernannt wird. Und ich bin jetzt seit, ich muss gerade nachdenken, 21 Jahren im Kultusministerium oder in verschiedenen Stellen in der Staatsregierung, genauer gesagt, unterwegs und habe mich da weiterentwickelt und jetzt die Möglichkeit gehabt, hier zu Beginn des Jahres diese neue Aufgabe übernehmen. Freue mich sehr über das Vertrauen, das mir die Ministerin da ausgesprochen hat, und das ist eine ausgesprochen spannende Aufgabe.
Sie haben gesagt, die Ministerin hat Ihnen das Vertrauen geschenkt, aber der Ministerrat muss dem doch zustimmen, oder wie funktioniert das konkret?
Das ist richtig, das ist eine Entscheidung des Bayerischen Ministerrats, wer in einem Ministerium Amtschef, Amtschefin wird. Und dieses Vertrauen habe ich insgesamt vom Ministerrat bekommen, das ist zu Beginn dieses Jahres so entschieden worden.
Das heißt, Ministerrat, ich stelle mir jetzt immer ganz dumm, heißt alle aktiven Minister dieser Staatsregierung jetzt müssen dem zustimmen?
Ganz genau. Das gesamte Bayerische Kabinett, der Ministerpräsident leitet das Bayerische Kabinett und die Ministerinnen und Minister entscheiden über diese Frage.
Ja, was ist jetzt, wenn der Landwirtschaftsminister sagt, ich mag nicht, dass Sie im Kultusministerium Amtschef, da muss ich ja sagen, was geht denn das an Landwirtschaftsminister an?
Es ist trotzdem eine Kabinettsentscheidung, weil es eine herausgehobene Personalentscheidung ist. Wie kontrovers dann die Entscheidung ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber wie Sie gesagt haben, hat natürlich der Vorschlag der Kultusministerin im eigenen Ressort natürlich da maßgebliches Gewicht. Aber es ist trotzdem eine gemeinsame Entscheidung
des Kabinetts. Aber es ist keine Formalität.
Nein, das würde ich nicht sagen.
Weil, jetzt muss ich mal aufklären, ich bin der Pfarrer seit 31 Jahren in einer Pfarrei, wo die Regierung von Oberbayern das Zuschlagsrecht hat. Meine Kirche ist nämlich eine Wittelsbacher Kirche, die haben das finanziert damals in der Jahrhundertwende 1819 im Bau, und seitdem gibt die Regierung von Oberbayern ihr Okay, wenn hier jemand zum Pfarrer ernannt wird. Ist aber reine Formalität natürlich geworden, die unterzeichnet ist. Oder wenn jemand Sonderposten, ich glaube auch die Bayerische Polizeiseelsorge, wenn da jemand Polizeidekan wird, muss die Staatsregierung das abzeichnen. Ist aber auch nur eine Formalität. Und darum frage ich da nochmal nach, ist das nur eine Formalität oder gehen die da wirklich in eine Personaldiskussion?
Wissen Sie, für einen Beamten ist der Ausdruck nur eine Formalität. Formalitäten sind auch wichtig, sagen wir es mal so. Das sind schon wesentliche Personalentscheidungen. Es werden auch andere Personalentscheidungen im Ministerrat getroffen, nicht nur über den Amtschef, die Amtschefin, auch über die Abteilungsleitung im Ministerium wird im Ministerrat entschieden, weil das natürlich Schlüsselpositionen sind. Und da kann ich gut verstehen, dass die Staatsregierung als Ganze natürlich sich ein Bild verschaffen möchte und bei einer wesentlichen Personalentscheidung als Ganzes entscheidet. Das ist schon ein wichtiger Punkt.
Aber Ihre eigentliche Ausbildung ist ja Lehrer. Sie haben ganz normal Lehramt studiert.
So ist es. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin gelernter Lehrer, Lehramt-Gymnasium für die Fächer Englisch-Französisch. Das ist meine große Leidenschaft gewesen damals und ist es auch immer noch. Und ich glaube, etwas, was mich immer noch antreibt, und auch bin zwar seit 20 Jahren nicht mehr in der Schule, Aber ich weiß noch sehr genau, warum ich Lehrer geworden bin und was mich an dem Beruf begeistert hat. Und ich glaube, das prägt mich auch in meiner täglichen Arbeit. Was können wir tun, damit der Funke überspringt, wenn wir Bildung vermitteln an junge Menschen, dass die sich begeistern und dass wir sie entwickeln können zu mündigen, freien Persönlichkeiten. Das ist mein Antrieb auch in der Aufgabe.
Aber wird man überrascht von der Berufung ins Kultusministerium oder hat man das auch schon in der Vorbereitung auf den Lehrdienst vielleicht im Hinterkopf, dass das mal ein Weg für mich sein könnte?
Daran hatte ich nie gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich Lehrer geworden bin. Daran hatte ich nie gedacht. Ich wollte unterrichten in der Schule. Das habe ich auch sehr, sehr gern gemacht einige Jahre. Und dann wird man mal gefragt, ob man Interesse hätte oder man kann sich bewerben. Bei mir war es so, dass man mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte im Ministerium, in meinem Fachbereich, aus dem ich komme, etwas mit modernen Fremdsprachen zu machen. Und bei meiner ersten Anfrage habe ich Nein gesagt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, aus der Schule rauszugehen. Ich habe wahnsinnig gern mit meinen Schülerinnen und Schülern gearbeitet. Und beim zweiten Mal habe ich dann nachgegeben und bin für 5 Jahre, das war der Deal, für 5 Jahre ins Kultusministerium gegangen und habe gesagt, das kann ich mir vorstellen, das schaue ich mir mal an. Wobei ich zugeben muss, dass ich nach einem Jahr schon nochmal Zweifel bekommen habe, mir die Schule sehr gefehlt hat.
Welche Schule waren Sie, wenn ich fragen darf?
Ich war im Gymnasium Unterhaching, im Speckgürtel von München.
Ja. Das heißt, es ist gediegen alles, guter Bestand, schöne Schule.
Es ist eine tolle Schule gewesen mit einem sehr, sehr angenehmen Kollegium, in dem ich sehr, sehr gern gearbeitet habe, mit einer Schulleitung, die offen war für Entwicklung von und Ideen von Lehrkräften und mit wirklich ganz tollen Schülerinnen und Schülern. Hat mir viel Freude gemacht. Und
jetzt habe ich noch eine letzte Frage in dieser Einleitungsrunde, weil ich bin ja nichts geworden in der Kirche, weil mich keiner entdeckt hat. Wie wird man so wie Sie entdeckt? Das könnte ein Kandidat fürs Kultusministerium sein. Gibt es so Scouts, die sich da in die Schulen umschauen? Was haben die für Lehrer? Wen könnte man da eventuell in Erwägung ziehen? Mir hat nie ein Interesse gehabt, was mich jetzt nicht stört. Ich habe keinen Minderwertigkeitskomplex, aber mir wird das interessieren. Im Vergleich Kirche-Staat?
Ich kann Ihnen gerne erklären, wie wir das heute machen. Also damals, als es bei mir war, ist es vielleicht noch nicht so organisiert gelaufen, wie wir das heute machen. Also wir suchen schon ganz gezielt Lehrkräfte, aber auch Juristen, haben wir natürlich auch im Kultusministerium, die Interesse haben könnten, bei uns tätig zu werden. Und uns, jetzt schauen wir uns mal die Lehrkräfte an, das ist uns ganz wichtig als Kultusministerium, dass wir immer wieder junge Leute aus der Praxis kriegen, die wirklich eine ganz enge Kenntnis davon haben, was im Klassenzimmer los ist in allen verschiedenen Schularten. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt, ist auch eine Besonderheit im Kultusministerium. Wir sind eines der wenigen Ministerien, das nicht ausschließlich von Juristen geprägt ist, sondern ich sag mal gleichermaßen von Pädagogen und Juristinnen und Juristen. Und wir scouten, wenn Sie so wollen, neudeutsch gesagt, schon auch. Wir machen Informationsveranstaltungen für Lehrkräfte und stellen ihnen vor, was es für Arbeitsmöglichkeiten im Ministerium gibt. Wir zeigen auf, was es für Entwicklungsmöglichkeiten, verschiedene Aufgaben gibt. Für viele junge Lehrkräfte ist es ja eine Blackbox, was im Ministerium eigentlich genau geschieht. Und das versuchen wir zu zeigen und versuchen auch neugierig zu machen auf Entwicklungsmöglichkeiten, die wir im Ministerium bieten können.
Der Großteil der Pädagogen, die Sie im Kultusministerium haben, mein Stand, korrigieren Sie mich, sind Philologen, also eher gymnasial geprägt. Warum ist das so?
Das ist zum Teil so, also das stimmt nicht ganz. Also in der Tat, der Großteil sind etwas mehr Gymnasiallehrkräfte tätig. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich beispielsweise eine Gymnasialabteilung haben, in der die Personalverwaltung unmittelbar im Kultusministerium organisiert wird. Das heißt, wir brauchen relativ viele Lehrkräfte, die diese Aufgabe machen, während zum Beispiel im Grund- und Mittelschulbereich die Personalverwaltung an den Regierungen tatsächlich passiert. Dadurch haben wir da einen höheren Personalbedarf für zum Beispiel Gymnasiallehrkräfte im Ministerium, gleichermaßen auch bei Realschule. Wir organisieren die Personalplanung für die Realschule im Ministerium, bei der Grund- und Mittelschule nicht. Das ist so ein Faktor, der zum Beispiel damit
zusammenhängt. Wir haben oft den Eindruck bei uns im Verband, dass die Mittelschule und die Grundschule deswegen wenig Lobby hat. Also es wird viel angeschoben im Philologbereich, im Gymnasiumbereich, Realschullehrerbereich, aber die Mittelschulen, vor allem die Mittelschulen, wurden in den letzten Jahren nicht so priorisiert behandelt. Und deswegen frage ich gerade so nach, ob das daran liegt, dass eben weniger Mittelschulen und Grundschullehrerinnen und Lehrer bei Ihnen im Haus sind.
Also den Eindruck teile ich nicht, dass wir mein Eindruck in meiner täglichen Arbeit ist, dass wir sehr, sehr genau gerade die Grund- und Mittelschulen im Blick haben. Die Mittelschulen beispielsweise, weil wir dort unter anderem eine sehr angespannte Personalsituation haben, aber auch weil es eine Schulart ist, die ganz besondere Herausforderung von der Schülerschaft hat. Also mein Eindruck ist, dass wir gerade die Mittelschule sehr, sehr stark im Blick haben. Haben ja auch, wenn Sie die letzten 10, 15 Jahre zurückblicken, bei der Weiterentwicklung von der Hauptschule und Mittelschule ja ganz bewusst einen konzeptionellen Akzent gesetzt, um die Mittelschule zu stärken. Wir wollen auch gerade bei der Personalversorgung stellen wir ganz besondere Anstrengungen in diesem Bereich, aber natürlich auch bei der Thematik Deutschförderung haben wir die Mittelschule sehr, sehr stark im Blick. Also bedauere, wenn der Eindruck draußen ist, dass es so ist, aber ich kann Ihnen sagen, in unserer täglichen Arbeit ist gerade der Grund- und Mittelschulbereich sehr, sehr stark im Fokus.
Der Eindruck der Benachteiligung, sage ich mal, der Mittelschule kommt deswegen, weil wir natürlich unglaublich viele Herausforderungen in der Mittelschule gerade haben. Super wenig Personal. Wir schaffen es nicht, Menschen zu begeistern. Ich weiß, wir sind ja auch im Austausch mit euch, mit Ihnen, mit Frau Stolz und überall, dass auch gerade viel passiert. Aber uns passiert zu wenig, gerade in der aktuellen heterogenen Zeit, wo wir natürlich die Mittelschulen stärken müssen. Gerade in Sachen Klimawandel, Handwerke, all die brauchen Leute aus der Mittelschule. Und ich habe den Eindruck, dass das Profil der Mittelschulen vielen nicht bewusst ist. Weil es eine hervorragende Schule mit ganz tollen Lehrerinnen und Lehrern da draußen. Und ich glaube, wir müssen mehr an der Profilierung dieser Schule arbeiten, dass die Eltern wie auch die Schüler wissen, Mensch, diese Schule, die passt zu mir, die ist toll und da kann ich auch was werden. Und solange dieses Image da draußen ist, dass wir zu wenig Lehrer haben, dass die Schule in Anführungsstrichen eine Resterampe ist, was oft immer wieder gesagt wird, das ist schlecht, weil das ist, glaube ich, eine ganz tolle Schule, eine ganz wichtige Schule fürs differenzierte Schulsystem. Und deswegen mein dringender Appell an Sie, ans Ministerium, das einfach zu stärken, diese Arbeit, die Sie gerade auch beschrieben haben, zu verstärken, Entscheidungen rauszubringen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer sich da nicht im Stich gelassen fühlen.
Also Sie rennen da bei mir offene Türen ein. Die Mittelschule ist eine ganz, ganz wesentliche Säule unseres differenzierten Schulwesens in Bayern. Und dessen sind wir uns sehr, sehr bewusst. Und wir machen uns sehr, sehr viel Gedanken, wie wir diese Schulart stärken können. Und mir ist aber auch wichtig, wie wir über die Schulart sprechen. Denn wir sind ganz, ganz stark darauf angewiesen, dass junge Menschen, die sich fürs Lehramt interessieren, sich auch gerade in Richtung des Mittelschullehramts orientieren. Und notgedrungen haben natürlich junge Abiturientinnen und Abiturienten kennen vielleicht die Mittelschule natürlich nicht aus eigener Anschauung und haben sie vielleicht gar nicht so im Blick und sind darauf angewiesen, ja, haben die Informationen, die sie aus dem öffentlichen Diskurs eben bekommen über die Mittelschule. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch sehr viel stärker noch aufzeigen können, was die Mittelschule tagtäglich leistet, an hervorragender pädagogischer Arbeit, was sie im Bereich Berufsorientierung leistet und wie nachgefragt, was für gute Chancen Absolventen der Mittelschule haben. Ja, ich bin ganz viel an Mittelschulen draußen und bin wirklich immer ganz begeistert, was dort an toller Arbeit geleistet wird und was Betriebe in der Umgebung von Mittelschulen für hohes Interesse daran haben, die Absolventen der Mittelschule für sich zu gewinnen, für einen Ausbildungsberuf oder Ähnliches.
Ich bin ja schon ganz glücklich über den Begriff Mittelschule. Ich komme aus einer Generation, wo die Hauptschule ein Schimpfwort war, eine Drohgebärde. Also mir selber hat man gesagt, wenn du im Gymnasium versagst, musst du halt auf die Hauptschule. Also es war wie so ein Abstieg in den Hades. Und damit begann eigentlich die große Krise dieser Mittelschule. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen optimistischer, dass die Mittelschule schon ein neues Image bekommen hat, gerade durch den Überstieg mit dem 10-stufigen Mittelschule. Aber selber in meiner Pfarrei ist die Wittelsbacher Hauptschule, Mittelschule mit 10. Jahrgangsstufe. Und wenn ich da Veranstaltungen bin, ich bin nicht in der Unterwelt, sondern ich bin in einer qualifizierten Top-Schule drin mit Top-Schüler. Und das stimmt mir immer sehr, sehr positiv. Ich glaube, wir müssen, und da sehe ich meinen Beitrag, wenn ich in der KIG was tun kann, viel mehr damit Werbung machen, dass ich nicht erst dann ein voller und ganzer Mensch bin, wenn ich Abitur habe.
Also absolut, ich teile das uneingeschränkt und deswegen wollen wir jetzt keine platte Werbekampagne für die Mittelschule machen. Sowas halte ich auch immer für problematisch. Aber was wir machen, wir wollen junge Menschen, die sagen wir mit dem Gedanken spielen, Lehrerin oder Lehrer zu werden, wir wollen die in Kontakt bringen mit Lehrkräften, die an der Mittelschule tätig sind, die Aufgabe gerne machen, die begeistert sind. Das Projekt heißt Lehramtsbotschafter und wir wollen das auch noch speziell auf die Mittelschule hin weiterentwickeln in Zukunft. Wir wollen, dass junge Menschen, die mit dem Gedanken spielen, mit echten Mittelschullehrkräften in Kontakt kommen. Die sollen kein Traumbild von der Mittelschule zeichnen, die sollen ein realistisches Bild von der Arbeit dort täglich zeigen, die anstrengend ist, die herausfordernd ist, die aber, glaube ich auch, und das, wenn man mit Mittelschullehrkräften redet, trotz der großen Herausforderungen und der Anstrengungen und der Schwierigkeiten, die wir haben, schon auch immer wieder erfüllend ist. Und auch das gehört zum Gesamtbild dazu. Und ich glaube, man kann junge Leute für diesen Beruf schon begeistern.
Neben dem Beruf der Mittelschullehrkraft gibt es ja auch die Religionslehrer, Fachlehrer und Förderlehrer. Gerade im Mittelschulbereich Förderlehrer ist sehr wichtig in der aktuellen Zeit. Sie haben jetzt vor kurzem die Weiterentwicklung der Förderlehrer rausgebracht, was sehr wichtig ist. Wie sieht es aus mit Fachlehrern? Nach dem Beschluss zur PISA-Offensive haben viele Fachlehrer bei uns gesagt, jetzt die kreativen Fächer werden gestrichen. Wir wissen, dass Sie viel für die Fachlehrer machen wollen. Vielleicht können Sie einen kurzen Einblick geben, wie wollen Sie die Fachlehrer, Förderlehrer in Blick nehmen und in Zukunft dort auch Möglichkeiten schaffen, dass wir mehr finden und dass wir dort auch die besser ausbilden können oder weiterentwickeln können.
Also zunächst mal ist, glaube ich, ganz wichtig, wir haben nicht die Lehrkraft in Bayern. Ja? Wir haben ein sehr, sehr differenziertes System und sehr, sehr auch differenzierte Wege, sagen wir, um in der Schule arbeiten zu können. Und die Fach- und Förderlehrkräfte sind ein ganz, ganz wichtiger, Personalteil, den wir da haben, die gerade hier in der Unterstützung und aber auch in den praktischen Fächern einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten. Und ich möchte dem Eindruck entgegentreten, und da muss ich schon reagieren, dass im Zuge der PISA-Offensive die kreativen Fächer jetzt geschwächt worden wären. Ja, ich weiß, das ist in der Art und Weise immer mal wieder debattiert worden. Mir ist ganz wichtig, nochmal zu betonen, alle Fächer bleiben auch im Rahmen der PISA-Offensive in der Stundentafel drin. Die Schulen haben mehr Flexibilität, ihre Stundentafel zu gestalten, aber es ist in keiner Weise daran gedacht, kreative Fächer, die ganz, ganz wichtig sind für die Persönlichkeitsbildung, gerade auch in der Grundschule, in irgendeiner Weise zu schmälern. Und da leisten unsere Fach- und Förderlehrkräfte einen ganz wesentlichen Beitrag und die brauchen wir. Die brauchen wir ganz, ganz dringend. Und wir möchten uns Gedanken machen, wie wir, sagen wir mal, ihnen auch Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen bei den Förderlehrkräften. Sie haben es gesagt, haben wir da jetzt einen Weg gefunden, wie wir Weiterqualifizierungsmöglichkeiten schaffen, die, sagen wir mal, das Berufsbild, glaube ich, noch attraktiver machen können. Und wir sind da auch schon im Gespräch und auch in Überlegungen drin, was wir für Fachlehrkräfte tun können. Das ist uns schon bewusst, dass hier das Bedürfnis da ist, hier auch sich, sagen wir mal, in der beruflichen Entwicklung noch mehr Möglichkeiten zu schaffen. Und es gibt genug Aufgaben an unseren Schulen, wo die Fachlehrkräfte auch einen Beitrag leisten können. Da sind wir auch gerne mit der KEG weiter im Dialog, wie wir da was auf die Beine stellen können.
Sie haben es auch im Vorfeld gesagt, was mich begeistert hat, wo Sie gesagt haben, wichtig ist, wenn wir Weiterbildungsmöglichkeiten haben, dass wir das auch monetarisieren können, dass wir da auch Geld im Haushalt haben, dass die Menschen, die sich weiterentwickeln, auch wissen, die Stelle wird auch bezahlt. Also ich kann mich auf eine offene Stelle bewerben, die ist auch da, die ist im Haushalt hinterlegt. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass Sie das Ganze im Blick nehmen. Wenn wir das Ganze im Blick haben, müssen wir aber auch über die Religionslehrer nachdenken. Da haben wir auch immer weniger. Und dieses Fach ist unsterblich wichtig. Wir haben in diesem Jahr 100 Jahre Konkordat gefeiert, wo wir auch wieder die Bedeutung des Religionsunterrichts einfach auch unterstrichen haben, wie wichtig dieses Fach ist, um Mut und Zuversicht zu schenken. Dennoch tun wir uns auch schwer, Religionslehrer zu finden. Was wollen Sie da machen? Wie wollen Sie das angehen?
Also erstmal der Religionsunterricht in Bayern, Sie haben es gesagt, ist eine ganz wesentliche Säule des Unterrichts und gerade auch in den Grundschulen fest verankert, auch in der Stundentafel. Und ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag, glaube ich, gerade in diesen Zeiten für Wertebildung, für das, was uns in der Persönlichkeitsbildung in den Schulen ganz, ganz besonders wichtig ist. Also deswegen möchte ich das ganz, ganz deutlich bekräftigen, diesen wesentlichen Beitrag des Religionsunterrichts. Und guter Unterricht steht und fällt mit Lehrkräften und guten Lehrkräften. Und genauso wie insgesamt es natürlich eine große Herausforderung ist, Lehrkräfte zu gewinnen und ausreichend Lehrkräfte für die vielen Aufgaben, die wir in den Schulen haben, zu gewinnen, ist es auch im Religionsbereich nicht ganz einfach. Ja, wie in der gesamten Gesellschaft es nicht ganz einfach ist, Personal zu rekrutieren. Und auch da, denke ich, ist derselbe Ansatz erforderlich. Wir müssen aufzeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten der Beruf bietet. Wir müssen auch den Beruf generell attraktiver machen. Unser Ansatz, auch unserer Ministerin, ist, Möglichkeiten zu schaffen, dass die Lehrkräfte sich mehr auf ihr pädagogisches Kerngeschäft konzentrieren können. Wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir Lehrkräfte, da klagen viele Lehrkräfte darüber, von Verwaltungsaufwand entlasten können, damit sie sich auf das, wofür sie eigentlich ausgebildet worden sind und wofür sie sich besonders begeistern, auch stärker konzentrieren können. Und da sind wir gerade dabei, in einer großen Entbürokratisierungsoffensive anzuschauen, wo wir da bessere Bedingungen auch für Lehrkräfte schaffen können, wo man sagt, dieses Berufsbild ist attraktiv für mich. Und ich glaube, die gleiche Formel gilt auch für Religionslehrkräfte. Wenn die Bedingungen attraktiv sind und stimmen, auch im gesamten Vergleich, und heute haben die jungen Menschen viele Möglichkeiten, welche Berufe sie ergreifen können, und da müssen wir konkurrenzfähig bleiben und ein gutes Angebot machen.
Und geht es da um bestimmte Fächerkombinationen? Kann ich Religion mit jedem anderen Lehrfach kombinieren?
Also es gibt inzwischen in allen Lehrämtern, egal jetzt für welche Schulart, viel mehr Kombinationsmöglichkeiten, als es in der Vergangenheit gab. Das ist oft nicht ganz leicht nachvollziehbar. Wir müssen natürlich auch immer ein bisschen darauf achten, dass Lehrkräfte von der organisatorischen Seite her gut einsetzbar sind. Und natürlich, wenn Sie jetzt die weiterführenden Schulen nehmen, da haben wir das Zwei-Fächer-Prinzip. Realschullehrkräfte, Gymnasiallehrkräfte sind immer in mindestens zwei Fächern ausgebildet. Das finden wir nicht nur pädagogisch gut, weil wir glauben, dass jemand, der einen unterschiedlichen fachlichen Blickwinkel auf Bildung hat, sagen wir, einen besseren pädagogischen Beitrag zum Lernen leisten kann. Aber es hat auch mit der Einsetzbarkeit von Lehrkräften zu tun. Ja, oder nehmen Sie, sagen wir mal, eine Lehrkraft, die ausschließlich Deutsch unterrichten würde, wäre zum Beispiel in einem Fach sehr, sehr stark geforderte Lehrkraft und es wäre vielleicht auch ein bisschen einseitig. Also uns ist wichtig, dass es möglichst viele Einsatzmöglichkeiten gibt und deswegen wurde da sehr viel flexibilisiert schon auch in der Vergangenheit.
Ich frage nur, weil ich mal eine Kollegin getroffen habe, die hat Religionen Sport gewählt und die hat mir gesagt, ich habe das aus ganz tiefster Überzeugung gemacht, weil ich Sportlerin bin, weil ich gläubig bin, mir liegt es daran, dieses Fach zu unterrichten, sagt sie, und jetzt schaffe ich es gerade noch zum Springer. Weil ich nirgendwo eigentlich eine Schule finde, wo man mich in dieser Kombination brauchen kann. Das hat mir ziemlich wehgetan, gell? Weil ich sage, da geht sehr viel Idealismus zerstörend. Wer wird zerstört, wenn da so ein junger Mensch merkt, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat? Gibt es da Alternativen? Kann man da im Nachhinein dann nochmal umswitchen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Also ich möchte erstmal generell sagen, heutzutage in der heutigen Zeit freuen wir uns über jede ausgebildete Lehrkraft, die an unseren Schulen unterrichten möchte. Sei es im staatlichen Schulwesen, im kommunalen Schulwesen oder im privaten Schulwesen. Und da ist überall Bedarf. Man muss natürlich dann im Detail hinschauen. Eltern und Schüler haben natürlich Anspruch darauf, dass Lehrkräfte gut und ordentlich ausgebildet sind. Aber ich kann ganz generell sagen, jemand, der eine entsprechende Ausbildung hat, muss man halt dann im Detail reden, ja, um was es geht und hat auch oft damit zu tun, wo jemand hin möchte und ob es dann vor Ort, am konkreten Ort, wo man arbeiten möchte, eine Einsatzmöglichkeit gibt. Aber mit einer gewissen Flexibilität, glaube ich, können wir alle voll ausgebildeten Lehrkräfte bei uns gut einsetzen. Und die Dame soll gerne auf uns zukommen. Ja, wir schauen, was wir machen können.
Aber echt, die meldet sich. Kriegen die jetzt Verträge oder wie entscheiden Sie als Amtschef dann darüber, ob so ein Lehrer, ob der einen Vertrag kriegt, einen Teilzeitvertrag oder ob der verbeamtet wird? Ich frage wirklich nur aus dem Nichts heraus. Wie läuft das so?
Das ist alles sehr, sehr klar geregelt. Es gibt erstmal der normale Weg ins Lehramt, ist der über ein Lehramtsstudium, über ein Staatsexamen in eine Verbeamtung, eine Einstellung in den staatlichen Schuldienst. Aber es gibt auch, das muss ich auch hier sagen, neben dem staatlichen Schuldienst, ich habe es eben gesagt, natürlich auch Anstellungsmöglichkeiten bei kommunalen Schulen und bei privaten Schulen. Aber jetzt beim Staat ist ja immer noch die weit überwiegende Laufbahn, also 95% unserer Lehrkräfte sind beim Freistaat verbeamtet. Mit guten Möglichkeiten und guten Arbeitsbedingungen und ich auch, glaube, einer guten Bezahlung, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Wir haben natürlich Aushilfsbedarfe oder auch mal kurzfristige Vertretungsbedarfe, wo jemand auch befristet ein Angebot bekommt. Aber wir wollen auch, haben sehr viele Möglichkeiten geschaffen, um Lehrkräfte, die bei uns befristet tätig waren, auch entfristen zu können, um sie dauerhaft für uns zu gewinnen, selbst wenn sie nicht den klassischen Weg übers Lehramtsstudium gegangen sind. Wir haben auch Möglichkeiten jetzt für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geschaffen, um einen Weg ins Lehramt zu finden, um sie zu qualifizieren und attraktive Wege auch für sie zu schaffen. Ja, und da haben wir eigentlich ganz gute Erfolge erzielt in letzter Zeit und auch interessante junge Leute gewonnen für den Lehrberuf, Kolleginnen auch ergänzen. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt hier ausschließlich Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger haben. Also die Kolleginnen sind immer noch weit, weit überwiegend in Bayern. 95% voll ausgebildete, verbeamtete Lehrkräfte. Das ist immer noch die klassische Laufbahn.
Sie haben das Thema Quereinstieg aufgemacht. In Saarland wurde jetzt der Q-Master eingeführt. Gibt es sowas irgendwann in Bayern? Was halten Sie davon?
Ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was das ist, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber vielleicht vorneweg, ich glaube, die Lehrerbildung, die Lehrerausbildung ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Guter Unterricht steht und fällt mit guten Lehrkräften. Und deswegen müssen wir uns, wenn wir über die Lehrerbildung nachdenken, müssen wir immer sehr, sehr sorgfältig nachdenken. Und wir müssen sicherstellen, dass wir hervorragend qualifizierte Lehrkräfte an den Schulen haben. Und da entwickeln sich Dinge immer weiter. Und in Zeiten der auch angespannter Personalsituation, ich habe es ja schon gesagt, ist man natürlich, muss man sich Gedanken machen, wie man Lehrkräfte gewinnt. Aber man muss schon darauf achten, dass, sagen wir, die Qualitätsstandards hochgehalten werden. Ja, unsere Schülerinnen und Schüler haben schon Anspruch darauf, dass sie wirklich gut ausgebildete Lehrkräfte bekommen. Jetzt gibt es Gedanken, die in anderen Bundesländern angestellt werden, um der angespannten Personalsituation Rechnung zu tragen, auch andere Wege, ergänzende Wege, wie man das nennt, ins Lehramt zu entwickeln. Beim Q-Master geht es darum, dass junge Leute, die einen Bachelorabschluss haben, dann noch ein Masterstudium dranhängen können, dass sie dann erziehungswissenschaftlich und fachdidaktisch noch so qualifiziert, dass sie dann einen Weg ins Lehramt finden können. Ich bin da zurückhaltend, sage ich ganz ehrlich, denn ich glaube, das finde schon noch, sagen wir mal, den idealen Weg, dass Lehrkräfte, sagen wir, von Anfang an auch, sagen wir, mit den Wissenschaften sich befassen müssen, die mit dem künftigen Beruf zu tun haben, mit den Erziehungswissenschaften und den Fachdidaktiken. Das grundständige Lehramtsstudium ist schon aus einem Guss. Das ist aus meiner Sicht schon der ideale Weg. Und wenn man ergänzende Wege in die Lehrerbildung anbietet, das kann man machen, aber man muss sich sehr gut überlegen, was man tut. Gewinnt man dadurch wirklich mehr Lehrkräfte oder schafft man da einen gewissen Verschiebebahnhof, dass die jungen Leute sagen, oh, jetzt halte ich mir lieber noch ein paar Optionen offen. Ich gehe gar nicht in den klassischen Lehramtsweg, sondern ich schaue mal. Also mich würde, also solche neuen Modelle sind ein bisschen auch eine Wette darauf, ob man damit mehr Lehrkräfte als bislang gewinnt. Ich bin da nicht so sicher. Also wir sind da in Bayern, sagen wir mal, sehr darauf bedacht, sagen wir mal, den grundständigen Weg in die Lehrerbildung attraktiv zu halten und uns eher darüber Gedanken zu machen, wie können wir den attraktiver gestalten. Deswegen gibt es jetzt auch eine Expertenkommission Lehrerbildung, in der Sie ja auch dabei sind, Herr Koppel, die sich darüber Gedanken machen, wie wir die grundständige Lehrerbildung attraktiver machen können. Ja, da bin ich sehr, sehr interessiert daran, an konzeptionellen Weiterentwicklungen.
Die Arbeit ist sehr anstrengend, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben ja den Vertraulichkeitsmodus, wir werden uns Ende des Jahres dazu äußern. Aber eins, was ich da gelernt habe, war, dass der Numerus Clausus, der im Lehramtsstudium ja faktisch nicht mehr da ist, dazu führt, dass wir eine höhere Dropout-Rate haben. Das heißt, dass mehr Studenten das Studium abbrechen als davor, als es den NC noch gab. Könnte es, wenn wir über die Diskussion Qualität in der Lehrerbildung nachdenken, ein Momentum sein, dass wir den NC wieder einführen? Oder hängt es an der Bedarfsprognose der Lehrer?
Also Sie haben es ja schon angedeutet, das ist ein sehr, sehr komplexes Feld. Und wie sich junge Leute verhalten, ja, ob sie sich für ein Lehramtsstudium entscheiden, ob sie während des Lehramts ins Studium sich vielleicht entscheiden, das Fach zu wechseln, das Studium abzubrechen oder nachdem sie das Studium abschließen, ob sie dann tatsächlich auch ins Lehramt gehen oder nicht. Da sind sehr, sehr viele persönliche Entscheidungen. Ja, kann sich ja jeder vorstellen. Junge Leute orientieren sich vielleicht auch mal um. Für uns ist natürlich wichtig, wie können wir, bis zu welchem Grad können wir solche Prozesse steuern? Und vor allem ist uns wichtig, dass wir junge Leute, die sich entschieden haben, diesen Weg zu gehen, was uns ja sehr, sehr freut, je mehr das tun, dass wir sie auf diesem Weg auch halten, ja, wenn sie motivierte junge Leute sind und sich, sagen wir mal, vielleicht von dem Tief, das man vielleicht mal während eines Studiums hat, nicht, sagen wir mal, von dem Weg abbringen lassen. Das heißt, wir möchten uns jetzt noch sehr viel mehr Gedanken machen, wie wir, sagen wir mal, junge Leute während des Lehramtsstudiums auch begleiten, um sagen wir mal, auch wenn es mal eine Durststrecke im Studium gibt, um die auch zu überstehen. Der Numerus Clausus, den Sie angesprochen haben, ja, also uns ist erstmal wichtig, dass es nicht daran scheitert, dass jemand Lehrer werden möchte, dass er keinen Studienplatz findet. Also ich finde es erstmal sehr, sehr positiv, dass wir so viel Studienplatzkapazitäten schaffen konnten in den letzten Jahren, dass niemand jetzt mal von vornherein aus Kapazitätsgründen daran gehindert ist, überhaupt Lehramt zu studieren. Dass es da dann auch wieder Gegenbewegungen gibt, dass dann natürlich auch dadurch vielleicht die Abbruchquoten ein wenig wieder ansteigen. Ja, das sind Nebeneffekte, die nie ganz zu vermeiden sind. Aber wir wollen, sagen wir, möglichst viele von denen, die sie auf den Weg gemacht haben, halten und bei der Stange halten und sich auf diesen spannenden Weg dieses Berufs einzulassen und dabei zu bleiben.
Es ist wirklich ein guter Ansatz, das freut uns auch zu hören. Für die Hörer nur ganz spannend zu sagen, 15% ist ein normaler Dropout im Studium, weil Leute sich einschreiben, um ein Semesterticket für Bus, Bahn oder was auch immer zu bekommen. Das heißt, wenn man so Zahlen hat, muss man die auch relativisieren. Im Lehramtsstudium sind es 30-50%. Ich glaube, das sind die Statistiken, die euch im Kultusministerium bekannt sind, die Dropout-Rate. Das heißt, jeder Zweite, der zum Studieren anfängt, wird dann auch fertiger Lehrer. So für die Hörer zum Verständnis.
Also es gibt keine verlässlichen Daten dazu, weil es noch keine Studienverlaufsstatistiken, keine formalen gibt. Insofern hat man da keine verlässlichen Zahlen. Es gibt, das wissen wir eigentlich in allen Studienfächern, eine gewisse Dropout-Quote. Das kann sich auch jeder hineinversetzen, dass man, sagen wir mal, vielleicht mit der Studienentscheidung für sich persönlich mal daneben lag und sagt, ich orientiere mich nochmal um, ist irgendwo auch bis zu einem gewissen Grad normal. Die Frage ist, ob es im Lehramtsstudium, das ist für uns die spannende Frage, irgendwie überproportional hoch ist. Wir haben da keine verlässlichen Daten. Aber ehrlich gesagt, unabhängig davon, wie die Daten sind oder nicht, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir auf der gesamten Kette von der Entscheidung für den Lehrberuf bis über das Studium hinweg, der Gang durch das Referendariat und dann die Entscheidung, ob man sich dann auch für diesen Beruf um Einstellung in den Schuldienst dann bemüht, dass wir hier präsent sind als Arbeitgeber und den jungen Leuten aufzeigen, ihr habt hier, wir können euch einen attraktiven Beruf bieten. Beim Freistaat Bayern gibt es ganz interessante Beschäftigungsmöglichkeiten und einen sehr, sehr schönen, erfüllenden Beruf wollen da aufzeigen, welche Möglichkeiten es auch gibt. Junge Leute spiegeln uns auch zurück. Die Befürchtung beim Lehrerberuf ist, viele haben das Gefühl, ich begebe mich da auf eine Bahn, von der ich mein gesamtes Berufsleben nicht mehr runterkomme. Das ist irgendwie die falsche Vorstellung da, man mache da sein gesamtes Berufsleben immer das Gleiche. Also da wollen wir auch aufzeigen, wie viele Möglichkeiten es auch während einer solchen Lehrer- und Lehrerinnenlaufbahn gibt, sich umzuorientieren, andere Aufgaben auch im Schulwesen auch mal zu übernehmen. Da gibt es den Auslandsschuldienst, da gibt es verschiedene Aufgaben, die man mal wieder übernehmen kann, auch in der Schulverwaltung oder bei pädagogischen Aufgaben, mal vielleicht eine Abordnung an die Universität. Das kann ein sehr, sehr vielfältiger Berufsweg sein und ich glaube, an der Schule wird es einem nie langweilig. Das müssen wir auch wieder deutlich machen, weil sich Schule auch immer weiterentwickelt und verändert. Und das müssen wir, glaube ich, auch vermitteln.
Ein Punkt, den Sie super vermitteln, ist die KI. Kommt jetzt immer mehr. Sie haben eine KI-Strategie verabschiedet. Wir als Verband haben das jetzt auch im Blick genommen, waren mit unseren Lehrern am Innovation Center, haben da KI ausprobiert mit unseren Lehrerinnen und Lehrern. Können Sie unseren Hörern erklären, was es mit der KI-Strategie auf sich hat? Wir wissen alle Schulen sind noch nicht komplett digitalisiert und jetzt kommt dieser große Wurf KI-Strategie und alle denken sich, wow, ich habe noch nicht mal mein eigenes Dienstgerät. Was ist die Idee dahinter?
Also mir ist vorneweg ganz wichtig, dass beim Thema Digitalisierung oder jetzt speziell künstliche Intelligenz, wir immer wieder sagen, wir machen das nicht als Selbstzweck. Wir wollen nicht die Schulen digitalisieren oder das Thema künstliche Intelligenz in die Schulen bringen, weil jeder davon redet oder weil es irgendwie modern erscheint. Uns geht es darum, die neuen Technologien ganz genau daraufhin abzuklopfen, welche Mehrwerte sie pädagogisch wirklich bringen. Das ist uns ganz entscheidend, dass uns die Praktiker vor Ort sagen, was bringen euch im Unterricht die Tools, die es gibt, die vielen Möglichkeiten, die es gibt. Wo nützen sie euch, wo nützen sie euch nicht? Und das möchte ich vorneweg nochmal deutlich machen. Ja? Also nicht Digitalisierung als Selbstzweck, sondern dort, wo sie pädagogische Mehrwerte bringt. Und dafür unternehmen wir wirklich große Anstrengungen, haben wir in den letzten Jahren wirklich gewaltige Summen im Staatshaushalt hier investiert, um auch die Kommunen erstens bei der Ausstattung der Schulen zu unterstützen. Aber auch ganz wichtig, das Thema ist kein Ausstattungsthema, sondern das muss man ganzheitlich betrachten. Hand in Hand mit der Ausstattung, einer guten Ausstattung der Schulen geht natürlich auch, dass die Lehrkräfte Fortbildungsangebote bekommen und sich in diesem Bereich eben damit befassen, welche didaktischen Mehrwerte sie mit digitalen Medien erzielen können. Und beim Thema KI, ja, da gibt's, wir haben da einige Schulversuche am Laufen. Da sind spannende Perspektiven da. Wir wissen noch nicht genau, wir können nur schemenhaft vielleicht nur sehen, welche Entwicklungen da auf uns zukommen. Wir glauben aber, dass in der KI sehr, sehr viele Potenziale drin stecken. Einerseits, um neue didaktische Möglichkeiten zu entwickeln, um Unterricht interessanter zu machen, um Schüler aktiveren Unterricht zu machen, aber auch um Lehrkräfte zu entlasten. Da sind viele Potenziale im Bereich KI drin, weil die KI Routineaufgaben auch übernehmen kann. Es gibt leider noch keine fertigen Produkte, die wir heute Morgen den Lehrkräften zur Verfügung stellen können und sagen, die entlasten euch oder nehmen euch bestimmte Arbeit ab. Aber es gibt KI-Tools und das ist unsere Strategie. Wir stellen den Schulen ein KI-Budget jetzt künftig zur Verfügung. Hier ist im Haushalt, sind hier erstmals erhebliche Mittel auch eingestellt, damit die Schulen sich das, was sie brauchen vor Ort, die Tools, die sie für gut befunden haben, auch einkaufen können und nutzen können.
Wir als Verband machen es genauso, da geben wir Ihnen gern Feedback, was wir genutzt haben, was bei uns gut war, was in der Praxis war. Alle unsere KIG-Mitglieder kriegen jetzt die Virtual Reality-Brillen und können auch da bei uns als Verband anfragen und wir nehmen die mit und probieren das genauso aus, wie Sie es tun. Ich glaube, da sind wir zu zweit schneller. Es gibt so eine Legende, die immer wieder gesagt hat, Herr Wunsch, wer über dem Amtschef regiert, ist egal, weil der Amtschef im Ministerium entscheidet. Ist es heute noch so?
Also das hat irgendwie gar nichts mit meiner beruflichen Realität zu tun irgendwie. Also ich bin ja selber Fußballer und jetzt seit einigen Jahren Kapitän einer traditionsreichen Freizeitfußballmannschaft in München. Und vielleicht deswegen, ich bin eher der Teamplayer, das muss ich ganz deutlich sagen. Und Fußballvergleiche hinken ja immer so ein bisschen und der hinkt hier auch jetzt, weil im Kultusministerium sind wir natürlich ein sehr, sehr großes Team. Ja. Und das Fußballfeld ist schon noch deutlich größer als das, auf dem ich sonntags Fußball spiele. Und meine Aufgabe ist da ja nicht irgendwie allein jetzt da eine Führungsposition zu übernehmen, sondern die vielen Expertinnen und Experten, die wir haben, bei diesen vielen komplexen Aufgaben, die wir haben, so optimal einzusetzen, dass alle ihr Expertenwissen so zusammenbringen, dass wir bestmögliche Konzepte entwickeln. Was uns wichtig ist, wir wollen Konzepte immer im Dialog mit den Beteiligten entwickeln. Dafür steckt man sehr viel Zeit rein, dass man mit der sogenannten Schulfamilie immer wieder ins Gespräch kommen. Ja, wir entwickeln keine Konzepte in Hinterzimmern oder am grünen Tisch, sondern wir wollen Konzepte gemeinsam mit Verbänden, mit Partnern, auch Praktikern immer entwickeln. Und das zu organisieren, das sehe ich als meine vornehme Aufgabe und dieses Team so einzusetzen, dass jeder seine Talente und seine Fähigkeiten bestmöglich zur Geltung bringt und dabei die Leitlinie, die uns unsere Ministerin vorgibt, auch umsetzen zu können. Das ist meine Rolle und meine Aufgabe und so sehe ich eher mein Selbstverständnis.
Im Kultusministerium werden ja auch die Abituraufgaben entworfen. Das heißt, da stehen Sie auch noch drüber als Amtschef. Da haben Sie auch die Hand drüber, wenn dieser Prozess beginnt, wenn diese Aufgaben ausgewählt werden und so. Das macht ihr dann mit den Lehrern, die ihr aus dem Schuldienst ins Ministerium reingeholt habt.
Also der Prozess der Entwicklung der Abituraufgaben, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spannend und da halte ich mich auch zurück, ist ein Prozess, der sehr stark der Geheimhaltung unterliegt. Das ist auch wichtig. Und da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was Sie sicher sein können, ist, dass die Prüfungsaufgaben, die bei uns entwickelt werden, dass die von erfahrenen Praktikern entwickelt werden, ja, die sehr gut einschätzen können, was man in einer Abschlussprüfung verlangen kann. Und was ganz wichtig ist, die Abschlussprüfung, gerade das Abitur, die müssen bestimmten Standards, die wir zwischen den 16 Ländern in Deutschland vereinbart haben, entsprechen. Und nicht nur Standards entsprechen, inzwischen entwickeln wir auch gemeinsam mit den anderen 16 Ländern die Abituraufgaben. Das heißt, es ist ein noch sehr viel komplexerer Prozess, der nicht nur mit dem Kultusministerium zu tun hat, sondern auch darüber hinausgeht. Und wichtig ist, dass wir qualitativ gute Prüfungsaufgaben haben und das wollen wir jedes Jahr sicherstellen, die bundesweit vergleichbar sind und mit denen man gut feststellen kann, ob die jungen Leute für die Hochschule gut vorbereitet sind.
Ja, man hört ja immer wieder, wenn dann die Abiturprüfungen vorbei sind, wenn das dann in der Öffentlichkeit ist, das war furchtbar schwer, da war viel zu viel verlangt und so weiter. Wird das nachbereitet, dann geht man auf solche Kritiken dann ein?
Unbedingt. Also das gehört immer zu dem Abituraufgabenprozess dazu, ist natürlich die Evaluation der Aufgaben, die eingesetzt wurden. Wir schauen, wie sich bestimmte Aufgabentypen bewährt haben. Und natürlich ist es gerade bei der Abiturprüfung, die ist immer sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit. Und da fiebern, das verstehe ich auch, alle jungen Leute, die sich der Abiturprüfung unterziehen, ein bisschen drauf hin und auch die gesamte Öffentlichkeit. Und da wird natürlich sehr genau hingeschaut, ob das Mathematikabitur vielleicht ein Tick anspruchsvoller vermeintlich gewesen ist als im Jahr davor. Aber ich glaube, wir schaffen es in Bayern, glaube ich, immer wieder einen vergleichbaren Standard über die Jahre hinweg so darzustellen, dass wir, glaube ich, faire Aufgaben anbieten können. Dass darüber sehr stark diskutiert wird, ist, glaube ich, irgendwie normal. Das ist ein wichtiger Einschnitt im Leben.
Ich probiere es dann immer, checken Sie selber, ob Sie diese Aufgaben bestehen würden. Ich hätte keine Chance. Denn Gott sei Dank habe ich für 40 Jahre Abitur gemacht. Es ist keine Chance. Aber es ist richtig, nach dem Abitur ist vor dem Abitur. Es geht gleich nach dem Abitur, schon wieder los.
So ist es. Ein ganz langfristiger Planungsprozess, der sehr komplex ist. Und man hat eigentlich schon die künftigen, also für nächste Jahrgänge, immer schon im Blick.
Das wäre was, was mich interessieren würde. Also jetzt, wenn ich Lehrer war, dass ich sage, in diese Abteilung würde ich gerne rein. Das würde mich jetzt zum Beispiel interessieren.
Ja, also in Abiturkommissionen, die solche Aufgaben entwickeln, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende und auch vor allem eine verantwortungsvolle Aufgabe. Uns ist wichtig, dass da Praktikerinnen und Praktiker drin sind, die ein gutes Gespür dafür haben, sagen wir, was erforderlich ist und was, sagen wir, welche Art von Aufgaben und welche Texte, die man auswählt, aussagekräftig sind und, sagen wir mal, das dazu dienen, was man bei einer Abschlussprüfung eigentlich feststellen will. Und ich glaube, da haben wir in Bayern, da sind wir schon stolz drauf, eine gute Tradition darauf, eine hohe Qualität an Aufgaben zu entwickeln. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit auch gemeinsam mit den anderen Ländern, das ist ein sehr, sehr interessanter Konvergenzprozess, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, der dafür sorgt, dass in ganz Deutschland, sagen wir mal, vergleichbare Standards zum Beispiel in den Abituraufgaben gestellt werden.
Mit dem Abi ist ja für die Schülerinnen und Schüler quasi die Schulzeit beendet. So ein bisschen meine Abschlussfrage, Herr Wunsch. Jetzt sind Sie ganz frisch im Amt. Wenn wir uns in vielen Jahren bei unserem Frühlingsfest oder was auch immer wieder treffen, wie letztes Mal mit Herrn Pöls, und Sie sind nicht mehr im Amt, auf was wollen Sie dann zurückblicken? Was wollen Sie erreicht haben?
Also zunächst mal habe ich noch viele, viele Jahre vor mir. Insofern fällt mir das jetzt nicht ganz leicht. Aber mein Ziel wäre es, dass wir bestimmte Dinge, die ganz, ganz wesentlich und grundlegend sind, aufrechterhalten können. Dass wir in Bayern ein Schulwesen haben, in dem wir Bildung vermitteln können, und zwar eine Art von Bildung, dass unser Bildungsbegriff aufrechterhalten werden kann. Ein Bildungsbegriff, der junge Menschen zu Persönlichkeiten heranbildet, der ihnen nicht nur Wissen und Können, sondern auch Herz und Verstand, wie es in unserer Verfassung steht, vermittelt, dass wir diesem Anspruch weiter gerecht werden. Das ist sehr, sehr schwierig, denn die Anforderungen, die an Schule gestellt werden, und die Erwartungen, die an Schule gestellt werden, sind sehr, sehr vielfältig. Auch dem wollen wir natürlich gerecht werden. Es gibt berechtigte Erwartungen daran, was Schule leistet. Und Schule kann viel leisten, aber wir dürfen auch Schule nicht überfordern mit Aufgaben. Und da eine gute Balance zu finden, dass Schule das leisten kann, was die Gesellschaft von der Schule erwarten kann, das wäre mein Anspruch. Da wäre ich sehr froh, wenn wir das weiter so gut machen könnten, wie wir es in letzter Zeit gemacht haben. Aber da darf man nie stehen bleiben, sondern muss das Schulwesen immer weiterentwickeln und am Ball bleiben.
Ich möchte den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass sie das wirklich gut machen. Also der Einstieg war gut. Wir sind wunderbar im Austausch. Also ich sehe sie sehr oft. Ich sehe die Ministerin sehr oft. Ihr seid sehr interessiert. Ihr hört zu. Ihr nehmt die Impulse mit. Es muss nicht immer unsere Meinung dann auch entschieden werden. Aber ihr seid wirklich im Dialog. Das macht Spaß. Das macht große Freude, weil ihr interessiert an der Basis zuhört und immer wieder auch mit den Zukunftswerkstätten viel unterwegs seid und wirklich die Basis anhört. Zum Schluss wollen wir den Podcast immer mit was Positivem schließen, weil es soll Verbände geben, die immer alles negativ machen am Lehramtberuf. Das ist ganz wunderbar. Deswegen haben wir diesen Hashtag mehr davon. Wovon wollen Sie mehr davon in dieser Welt sehen? Vielleicht ein Projekt, wo Sie sagen, das haben Sie jetzt angeschoben, da darf es gern mehr davon geben. Was wäre Ihr mehr davon?
Ja, mehr davon, fällt mir so viel ein, dass es mir ein bisschen schwerfällt, mich zu entscheiden. Aber ich sag mal, ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist die Wertevermittlung. Ich glaube, in der Zeit, in der wir aktuell leben, ist es wichtiger denn je, dass wir, sagen wir mal, die Grundwerte unserer Verfassung, wie wir es jetzt zum Beispiel auch mit der neuen Verfassungsviertelstunde in den Schulen stärker in den Mittelpunkt drücken wollen, dass wir die in den Schulen auch weiter vermitteln können. Und da haben wir einige Überlegungen, zum Beispiel eben jetzt neu mit der Verfassungsviertelstunde. Es würde mich sehr freuen, wenn dieses neue Konzept, das ab dem nächsten Schuljahr starten soll, wenn das ein Erfolg wird, wenn hier alle Schulen mitmachen. Ich kriege ja bislang sehr, sehr positive Rückmeldungen, dass wir mit diesem neuen Format eine Chance haben, im Schulalltag auch mal innezuhalten und zu reflektieren darüber, was unsere Gesellschaft, was auf der Basis unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes zusammenhält. Und da bin ich sehr gespannt darauf. Und da würde es mich sehr freuen, wenn wir da die Erfolge erzielen wollen, die wir erzielen wollen.
Da haben Sie uns sicherlich mit im Board. Thema Werte. Rainer ist unser Steckenpferd. Da helfen wir gern mit anzuschieben. Ich sage vergelt's Gott fürs Kommen, fürs Zeitnehmen, für den Dialog, für die vielen Insights. Danke fürs Kommen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ebenso. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank auch Ihnen, und wir hören uns wieder Anfang September.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KEG Bayern mit Pfarrer Rainer Maria Schießler in Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.